Lukas, Kapitel 20 sind wir heute. Geht es unter anderem um Macht und Autorität. Um Macht und Autorität oder Macht und Vollmacht hört sich zwar sehr ähnlich an, sind aber unterschiedliche Begriffe. Christian Hertha, ich verdeutsche jetzt den Namen, das war ein Gouverneur in den USA, von dem wird berichtet, dass er heftig um seine Wiederwahl kämpfte. An einem Tag war er auch unterwegs, hat den ganzen Morgen lang durch Wahlveranstaltungen gehabt, kein Mittagessen gehabt. Nachmittags dann war er auf irgendeiner Grillparty von einer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob das seine Gemeinde war oder wie er da reingeplatzt ist. Jedenfalls fand er sich da und er war ausgehungert und er stellte sich in die Essensschlange, die sich angestellt hatte, wo eine Frau Hähnchen servierte. Und er hielt ihr seinen Teller hin und sie tat ein Hähnchen drauf und dann wandte die sich der nächsten Person zu. Ja, und unser guter Herr Hertha, der war so hungrig, dass er sagte zu der Frau: Entschuldigen Sie, haben Sie etwas dagegen, wenn ich ein zweites Stück Hähnchen bekomme? Da sagt die Frau: Tut mir leid, aber ich bin angewiesen worden, jedem nur ein Stück zu geben, und das haben Sie jetzt. Ja, aber ich bin am Verhungern, sagte der Gouverneur. Sagt die Frau: Tut mir leid, nur ein Stück pro Kunde. Und der Hertha, der war wohl bekannt dafür, dass er eigentlich ein recht bescheidener Mann war und unaufdringlich, aber er beschloss, diesmal ein bisschen mehr Gewicht da reinzulegen und sagte: Wissen Sie, wer ich bin? Ich bin der Gouverneur dieses Bundesstaates. Und da fragte die Frau ihn: Wissen Sie, wer ich bin? Ich bin die Dame, die für die Hähnchen zuständig ist. Bitte gehen Sie weiter, guter Mann. Das ist vielleicht so ein kleines Beispiel dafür, was der Unterschied zwischen Macht und Autorität, Macht und Vollmacht. In Lukas Kapitel 19 haben wir zwei unterschiedliche Gruppen gehabt. Wir haben über Nachfolge gesprochen, haben zwei Gruppen gehabt. Die einen, das waren echte Nachfolger, und das andere, das waren Mitläufer oder Zuschauer oder wie immer wir die nennen werden wollen. Das waren Leute, die kritisierten, die zeichneten sich dadurch aus, dass sie kritisierten, dass sie nörgelten und so weiter. Jesus, haben wir von gelesen, er zog als König nach Jerusalem ein. Er ging mit seinen Jüngern in den Tempel. Der Tempelvorhof war belegt von Händlern und Verkäufern, die feilschten und alles Mögliche, Geld machen wollen, Geldwechsler. Jesus trieb die Händler aus dem Tempel. Er hatte Vollmacht. Und da setzt das heutige Kapitel ein. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Religiösen, die haben sich gefragt: Er zieht hier ein wie ein König in Jerusalem, der Volk jubelt ihm zu, der geht in den Tempel rein, macht sich eine Geisel, treibt die Händler und die Geldwechsler raus. Und woher hat er eigentlich diese Vollmacht? Wer hat ihm gesagt, dass er das tun soll oder dass er das tun darf? Darum geht es heute unter anderem. Jesus, wir möchten dir diesen Abend anbefehlen. Wir danken dir, Herr, dass du der Herr der ganzen Welt bist. Wir danken dir, dass wir dich kennen, Herr. Wir haben so ein Vorrecht, Herr, dass wir dich, den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Retter unserer Seelen, das Opferlamm Gottes, den Auferstandenen, der Leben gibt, dass wir dich kennen dürfen. Herr, dass wir zu den wenigen gehören dürfen, die auf dem schmalen Weg sind, die in der Ewigkeit bei dir einmal dich sehen werden. Wir danken dir dafür, Herr. Und wir wollen in diesem Wissen und Verständnis und in dieser Liebe und Nachfolge wollen wir wachsen. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du auch jetzt diese Zeit in deinem Wort in deine Hände nimmst. Amen. Menschen mit Macht können andere Menschen zwingen. wenn Menschen mit Macht andere Menschen zwingen, dann gehen dabei oft Beziehungen kaputt, wenn es die überhaupt gegeben hat vorher. Bei Menschen mit Autorität, mit Vollmacht, ist es was anders. Autorität wird Menschen gegeben oder erarbeiten sich manchmal Menschen oder wird ihnen gegeben. Sie sind Menschen mit Vollmacht, sind bereit, Opfer zu bringen, sind bereit zu dienen, zumindest die Definition, die Bibel gibt für Menschen mit Vollmacht. Und ich glaube, das Wort, was so in der Christenheit, in der evangelikalen Christenheit rumgeht, ist dienende Leidenschaft. Hört sich super fromm an, also so richtig heilig. Aber so wird's halt oft bezeichnet und so sagen viele, ja, so wollen wir das machen. Ob es jetzt so gemacht wird, ist die andere Frage. Aber das ist das, was Jesus uns vormacht, dienende Leiterschaft. Er war ein Leiter, er hatte Autorität, er hatte Vollmacht und er war derjenige, der diente, der den Jüngern die Füße wusch. Er lehrte Wahrheit und er diente den Menschen. Wenn wir jetzt in Kapitel 20 reingehen, dann sind in vielen Bibeln die ersten Verse überschrieben mit die Frage nach Jesu Vollmacht. Ich lese die Verse 1 bis 8. Es geschah aber an einem jener Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte, da traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten samt den Ältesten herzu und redeten mit ihm und sprachen, sage uns, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Er beantwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. So sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten es nicht, sie wüssten nicht woher. Da sprach Jesus zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Der Angriff auf Jesus hier, und wir wissen ja von der Bibel her, da waren viele Angriffe auf Jesus, aber der Angriff hier auf Jesus, der geschah, wie es hier ausgedrückt wird, an einem jener Tage. Versuchungen und Angriffe, die kommen an einem jener Tage. Die sind nicht immer geplant, die sind nicht immer vorhersehbar. Die kommen manchmal aus heiterem Himmel, an einem jener Tage. Aber diese Versuchungen und Angriffe kommen oft, wenn wir dem Herrn dienen. Kommen oft, wenn wir uns reinknien, wenn wir vor einem bestimmten Event stehen, wenn wir irgendwo eine Möglichkeit haben, ein Zeugnis zu geben oder so, dann kommen die oft, wenn wir aktiv sind. Man kann sich, denke ich mal, berechtigt fragen, warum sollte Satan inaktive Christen versuchen? Inaktive Christen sind ihm ja keine Gefahr. Inaktive Christen, gut, die haben den Namen, die sind, würde man annehmen, die sind auch wiedergeboren, aber sie stehen nicht in der Nachfolge, sie dienen nicht dem Herrn, sie leuchten nicht für Jesus und warum sollte Satan die angreifen? Und wenn wir, wie unser Meister Jesus, wenn wir aktiv sind, wenn wir für Jesus leben, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir in seiner Nähe sind und im Glauben stehen, der Nachfolge stehen, dann werden wir versucht. Lesen wir die Apostelgeschichte, lesen wir durch die Briefe durch, dann stellen wir immer wieder fest, da wo Menschen Jesus nachfolgen wollen, da werden sie versucht, da sind Angriffe da. Denn, und das sehen wir ja an Jesus, Jesus ist unser Vorbild, Jesus selbst wurde versucht. Die Frage, die mir Jesus stellt, in welcher Vollmacht tust du all das, die ist eigentlich überflüssig. Denn Jesus hatte darüber gelehrt. Er hatte die Frage eigentlich schon beantwortet. Kommt euch in den Sinn, was Jesus geantwortet hat? Oder wie würdet ihr sagen, in welcher Vollmacht, wie hättet ihr geantwortet? In welcher Vollmacht hat Jesus das getan? Ja, kann man so sagen, in seiner eigenen Vollmacht. Er hatte die Vollmacht als der Sohn Gottes, ja. Allerdings, er hat sich ja auch entäußert und hat es nicht wie ein Recht festgehalten, Gott gleich zu sein. Okay, er war mit Gottes Geist erfüllt. Ja, und da lesen wir jetzt genau einen Vers drüber. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Dann gehen wir weiter in Johannes 5, 26 und 27, das lese ich nach der Neues Leben Bibel. Der Vater hat Leben aus sich selbst heraus und er hat auch seinem Sohn die Vollmacht gegeben. Da steht es ganz klar, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er verlieh ihm die Vollmacht, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Jesus hat sofort erkannt, dass die Pharisäer, Schriftgelehrten, Ältesten, dass die mit einer Frage kamen, die ihnen gar nicht im Herz brannte. Sonst hätte Jesus sicherlich diese Worte nochmal wiederholt. Aber er sah, das war keine aufrichtige Frage, sondern sie waren gekommen, weil es sie genervt hat, dass Jesus von der Volksmenge begleitet nach Jerusalem eingezogen war, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, dass Jesus sich das Recht nahm, die Händler aus dem Tempel zu treiben und so. Und das passte ihnen nicht. Sie suchten Streit mit Jesus. Und das sah Jesus. Ich meine, das war ja oft bei denen so, dass sie Streit suchten. Gut, und Jesus beantwortet diese Frage erstmal nicht. Und am Ende auch nicht, aber das wussten die Leute noch nicht. Er stellt eine Gegenfrage. Er fragt: War die Johannestaufe von Gott oder von Menschen? Warum war das eine kluge Frage, die Jesus gestellt hat? Ganz genau. Das war eine Schachmattfrage. Wenn Sie sagen, ja, also die Taufe des Johannes, ja, da steckte schon was hinter, die war von Gott. Dann haben wir eben gelesen, dann hätte Jesus sie fragen können, ja, warum habt ihr da nicht geglaubt? Aber sie hatten auch Angst vor dem Volk. Sie konnten auch nicht sagen, ja, das hat er sich selbst ausgedacht, das war was von Menschen. Denn das Volk um sie herum, die waren überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und dann hätten sie den Zorn des Volkes auf sich gezogen. Also sie konnten weder so noch so antworten. Und von daher sagt Jesus, dann sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich das tue. Er war also dieser Streitfrage aus dem Weg gegangen. Manchmal ist das tatsächlich so, dass wir Fragen, die uns Leute stellen, dass wir die nicht beantworten müssen. Mir kamen so Fragen in den Sinn wie, habt ihr vielleicht schon gehört, kann Gott einen Stein schaffen, so schwer, dass er ihn selbst nicht bewegen kann? Oder kann Gott ein rundes Viereck schaffen? Also das sind ja eigentlich blöde Fragen, aber manche Leute stellen diese Fragen einfach, um uns ins Straucheln zu bringen. Und manche Fragen, die braucht man gar nicht zu beantworten, weil sie eben keine ernsten Fragen sind. Ich erinnere mich an Gespräche mit Muslimen auf den Philippinen. Eine der Fragen, die oft kamen, war, die oft ohne großes Gespräch kam, nicht, dass man tief im Gespräch war und dann kam die Frage, sondern die kam ziemlich schnell. Ist Jesus Gott? Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Ja, und wenn man gesagt hätte nein, dann hätte man seinen Glauben verleugnet. Und wenn man gesagt hätte ja, dann wäre das Gespräch beendet gewesen. Und von daher haben wir manchmal diese Frage gar nicht beantwortet. Über diese Frage haben wir logischerweise mit Leuten gesprochen, die echte Suchende waren. Wenn wir ein Bibelstudium mit Leuten hatten, dann haben wir uns schon zu dieser Frage geäußert, ganz klar. Aber nicht bei Leuten, die Streit gesucht haben, und die praktisch nur gefragt haben, um ein Argument zu starten. Und ich denke, das ist manchmal nicht verkehrt, wenn wir merken, da ist jemand, der sucht Streit, der will nur argumentieren, darum geht's. Dann ist es viel besser, wenn man irgendwie entweder eine Gegenfrage stellt für Jesus oder aber wenn man irgendwie um die Frage rumgeht und zu was anderem kommt. Ich weiß nicht, ob wir das je so gemacht haben, aber zum Beispiel bei der Frage von einem Moslem, ist Jesus Gott? Ist Jesus dein Gott? Ohne jetzt Ja oder Nein zu sagen, könnte man sagen, Jesus ist mir sehr wichtig. Hier ist, was Jesus für mich getan hat. Und man kann anfangen, Jesus zu verherrlichen, indem man das erzählt, was Jesus für uns getan hat. Und das kann Gott benutzen, um den Leuten erstmal die Angriffigkeit zu brechen. Und zum anderen, vielleicht kann Gott so sogar unser Zeugnis gebrauchen, um die Leute interessiert zu machen. Oh, wenn Jesus das für den getan hat, das ist genau meine Sache. Vielleicht kann er das auch für mich tun. Vielleicht wird er das auch für mich tun. Und so können vertiefende Gespräche beginnen, wo man dann auch die Fragen, wenn sie dann ernst gestellt wird, beantworten kann. Jesus gibt uns also hier ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild, wie wir mit Fragen umgehen können oder mit Angriffen umgehen können, die kommen und die aber unaufrichtig sind. Woanders hat Jesus ja auch aufrichtige Fragen beantwortet. Nathanael, der sagte, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und Jesus ist ihm dann begegnet und Nathanael ging die Augen auf. Oder das Gespräch mit dem Nikodemus, und das war ja ein Frommer, der war ja ein Pharisäer oder ein Schriftgelehrter. Und Jesus nahm sich Zeit für ein intensives Gespräch mit ihm, und wird ja auch später in der Bibel erwähnt, dass er zum Glauben gekommen ist. Oder auch Johannes der Täufer, der im Gefängnis war, der von Zweifeln geplagt wurde und sagte, haben wir uns geirrt oder bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus gibt ihm eine Antwort. Also ist nicht so, dass wir jeder Antwort aus dem Weg gehen sollen, aber was nicht ernst ist, kann man auch links liegen lassen. Und was ernst gemeint ist, da geht Jesus darauf aus. Und so werden wir, wie Jesus aus der Reserve gelockt werden soll, so werden wir auch aus der Reserve gelockt. Oder so will der Feind uns aus der Reserve locken. Und wir wollen auf das Beispiel Jesu blicken und nicht in Streit oder Argumentation verfallen, sondern wir wollen den Menschen mit Liebe begegnen, mit Weisheit begegnen. Wir müssen Jesus nicht beweisen. Wir müssen Jesus auch nicht verteidigen. Aber wir bezeugen ihn und wir reden von ihm und vertrauen, dass der Heilige Geist die Herzen öffnet. Gut, die Frage nach der Vollmacht, die hatte Jesus beantwortet. Seine Vollmacht, die kam aus dem Himmel, die kam vom Vater. Er hatte ihm Vollmacht gegeben und so hatte er Vollmacht in sich selbst. Aber, und jetzt machen wir weiter mit den Versen 9 bis 16. Er fing aber an, dem Volk ein Gleichnis zu sagen. Ein gewisser Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Und als es Zeit war, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs gäben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten. Aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie, das sei ferne. So, da ist ein Gleichnis, das wir denke ich mal, alle verstehen. Aber da steckt mehr drin, als man auf den ersten Blick sieht. Im Alten Testament, da haben die Propheten oftmals Israel im Bild als Weinberg dargestellt. Leider oft als ein Weinberg, der keine Frucht bringt. Aber Israel als, oder der Weinberg als ein Bild für Israel. Die Weingärtner, denen der Besitzer den Weinberg anvertraute, dass sie ihn hegten und pflegten und für Frucht sorgten, das waren dann die Führer Israels, die Schriftgelehrten, die Priester, die Ältesten Israels, teilweise auch die Könige. Im Neuen Testament würde man sagen, die Gruppe, die den Hohen Rat bildete, nämlich die Schriftgelehrten, Sadduzäer, Pharisäer, die Priester. Und das waren die Weingärtner, denen der Weinberg anvertraut worden war. Und die sollten ihn pflegen und sollten die Ernte einbringen und sollten dann dem Besitzer einen Teil der Ernte, die ihm zustand, geben. Aber das wollten sie nicht. Merken wir durch das ganze Alte Testament hindurch, dass die Führer Israels, die Geistlichen, wie auch die Politischen, das haben sie einfach nicht gewollt und das haben sie auch nicht gemacht. Und dann lesen wir, wie der Herr im Alten Testament immer wieder die Propheten sandte. Wir kennen viele von denen. Der Elia, der jetzt kein eigenes Buch geschrieben hat. Der Elia und der Elisa und der Samuel. Und dann die natürlich, die Bücher geschrieben haben. Der Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Micha, Nahum, Habakuk, die kleinen Propheten. Er hat immer wieder Propheten geschickt, die sagten, hier bringt Frucht als Weinberg des Herrn. Und haben gewarnt. Und sie haben die Propheten missachtet. Sie verfolgten die Propheten. Sie töteten die Propheten. Und sie, im besten Fall haben sie ignoriert. Und dann sagte der Vater im Himmel, ich will meinen Sohn senden, meinen Geliebten. Den, vor dem werden sie sich fürchten, da werden sie sich scheuen. Und der Sohn ist nicht gleichzusetzen mit den Boten, mit den Propheten, die der Herr geschickt hat. Und die Schriftgelehrten im Neuen Testament, die verstanden, als Jesus das Gleichnis sagte, da haben die verstanden, hier bezeichnet er sich als den Sohn Gottes. Hat sie wahrscheinlich besonders nochmal geärgert und wild gemacht. Jetzt kommt der Sohn ins Spiel. Jesus ist ein Prophet. Aber Jesus ist mehr als ein Prophet. Wenn wir mit Moslems gesprochen haben auf den Philippinen und die haben erzählt, Jesus ist ein Prophet, aber das ist auch alles. Er gehört im Islam sogar zu den höchsten Propheten. Dann haben wir gesagt, ja, ihr habt recht, Jesus ist ein Prophet, aber er ist mehr als ein Prophet. Und dann haben wir angefangen, das zu erklären. Wahrscheinlich haben die Pharisäer das hier verstanden, als Jesus vom Weinberg sprach, Bild für Israel, von den Weinbergsgärtnern, die Israel in den Götzendienst geführt hatten und den Auftrag Gottes nicht wahrgenommen haben, dann die Propheten, die Gott geschickt hat, ja, und dann eben der Sohn. Was wurde aus den Worten Jesu? Sie töteten den Sohn. Jesus erzählt hier tatsächlich ein Gleichnis, was die Pharisäer verstanden vom Alten Testament, aber ein Gleichnis, was gleichzeitig auch prophetischen Inhalt hatte. Er spricht vom Sohn, der getötet werden würde. Und das ist ja genau das, was passiert ist. Als er am Kreuz starb. Und dann lehrt Jesus, was der Herr des Weinbergs, was der tut, was Gott, der Gott Israels tut. Vers 16. Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Und als sie das hörten, also denen Jesus dieses Gleichnis erzählt, als sie das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Was Jesus sagte ist, Gott wird die Schuldigen bestrafen. Im Alten Testament, ja, das haben die wahren Propheten auch sehr deutlich gemacht. Gott wird die falschen Propheten, die Israel verführt haben, er wird sie strafen. Er wird die Priester strafen, er wird die Ältesten, die Könige strafen, die Israel in die Irre und in den Götzendienst geführt haben. Und der Weinbergsbesitzer, er wird die Weingärtner umbringen, die Verführer umbringen und den Weinberg anderen geben. Für die frommen Leiter, die Jesus zuhörten, waren das keine schönen Worte. Die haben das natürlich gehasst, weil sie wussten, dass Jesus auch über sie redet. Außerdem war für sie unvorstellbar, dass Gott die Arbeit in seinem Reich anderen geben würde. Das ist ja das, was er hier sagt, was Jesus sagt. Der Weinbergsbesitzer wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Das war unvorstellbar, dass Gott seine Hand von Israel abziehen würde und würde seine Arbeit in seinem Reich anderen geben. Und deswegen rufen die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die das hören, das sei ferne. Das kann Gott nicht tun. Das wird er nicht tun. Die haben sich ja bis zuletzt was darauf eingebildet, wir sind das Volk Gottes. Egal wie wir leben, egal wie richtig oder falsch wir lehren, wir sind das Volk Gottes. Und das, was du da sagst, das kann nicht sein. Aber genau so ist gekommen, wie Jesus gesagt hat. Wie gesagt, ein prophetisches Gleichnis. Jesus, der Sohn ist gekommen, der Sohn wurde getötet, Israel wurde hart bestraft vom Weinbergbesitzer. 70 Jahre nach Christus wurde Jerusalem platt gemacht, zerstört, Israel in alle Welt zerstreut. Sie hörten praktisch auf, sie hörten nicht auf, Volk Gottes zu sein, aber sie hörten auf, Volk im eigenen Land zu sein. Sie wurden überall in alle Welt zerstreut. Und die Aufgabe, im Weinberg Gottes zu arbeiten, das Reich Gottes zu bauen, wurde anderen gegeben. Israel war zerstreut als Volk und die Gemeinde Jesu entstand und die Arbeit jetzt, Gottes Arbeit zu tun, ist zunächst mal der Gemeinde gegeben, ist die Gemeinde, die aus gläubigen Juden, logischerweise ungläubigen Heiden uns besteht. Dazu sei gesagt, im Alten Testament, im Neuen Testament, wir lesen sehr, sehr deutlich, das ist nicht der endgültige Zustand. Israel ist also nicht für ewig abgesetzt, wie auch manche glauben, ist nicht mehr Gottes Volk. Doch, sie sind immer noch Gottes Volk. Gottes Berufungen und Gaben, die kann er nicht bereuen. Und Altes und Neues Testament sagen, dass die Zeit der Gemeinde mit der Entrückung zu Ende geht, wenn wir entrückt werden, zu Jesus hin, da gibt es keine Gemeinde mehr hier auf der Erde und dann wird Gott wieder in ganz besonderer Weise durch sein Volk die Arbeit fortführen, den Bau des Reiches, das Zeugnis fortführen. Und dann wird Israel aufblühen und wieder ein Werkzeug, ein gewaltiges Werkzeug sein in der Hand Gottes. Und den Gedanken, der kommt jetzt nicht aus dem Gleichnis, aber der kommt aus vielen anderen Stellen der Bibel, sehr stark auch im Römerbrief. Wir haben also hier ein Beispiel, ein Gleichnis, was Jesus vom Weinberg erzählt, was auf der einen Seite zurückblickt, Bezug nimmt auf Israel als Weinberg, auf falsche Propheten und Priester und Könige, die schlechte Weinbergsgärtner waren, denen der Besitzer das anvertraut hat. Der Besitzer kommt und bestraft die falschen Weingärtner. Ein Gleichnis, was zurückblickt, was den Pharisäern und Schriftgelehrten die Augen öffnet, was aber gleichzeitig auch vorausblickt ins Neue Testament und den religiösen Leitern deutlich macht, eure Zeit ist abgelaufen. Eure Zeit ist abgelaufen. Ihr habt den Auftrag Gottes nicht angenommen, nicht erfüllt. Der geht jetzt erstmal in andere Hände. Ja, gut. Die Frage, die ich mir hier notiert habe, die habe ich gerade beantwortet. Welches sind die anderen Hände, in die Gott die Arbeit in seinem Weinberg legt? Das sind wir. Das ist die weltweite Gemeinde Jesu. Die Gemeinde aus allen Christen überall auf der Welt. Jeder leuchtet da, wo er ist. Die anderen Hände, in die Gott seine Arbeit anvertraut hat, das sind wir. Wir, die wir heute Abend hier sitzen. Und wir, die wir Sonntag da hinten sitzen. Und wir, die wir als Christen hier in Neunkirchen sind oder im Siegerland, in Deutschland, in Europa. In unsere Hände hat der Herr die Arbeit in seinem Weinberg gegeben, dass wir da drin arbeiten und dass wir für ihn Frucht bringen. Und als ich da so drüber nachdachte, da dachte ich ja, das ist eigentlich schon eine Herausforderung für uns. Wir haben ja nur ein Leben. Wir können nicht zurückspulen, wir können den heutigen Tag nicht zurückspulen, wir können das letzte Jahrzehnt nicht zurückspulen, nicht mal die letzte Stunde können wir zurückspulen. Wir haben nur ein Leben. Und wir können nicht sagen, ach ja, bei Teil 2, da mache ich es anders. Ein Leben, und das wollen wir für Jesus leben. Da wollen wir uns einsetzen als Weingärtner, die der Herr eingesetzt hat in seiner Arbeit und für ihn arbeiten. Gut, die Pharisäer sagten, das sei ferne. Jetzt lesen wir die Verse 17 bis 19 noch. Er aber blickte sie an und sprach, was bedeutet denn das, was geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Da suchten die obersten Priester und Schriftgelehrten, Hand an ihn zu legen, wie sie das oft gemacht haben, in derselben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Also, sie hatten gesagt, das sei ferne. Gott soll oder Gott wird die Arbeit nicht von unserem Volk auf irgendjemand anderem geben, uns wegnehmen, jemand anderem geben. Sie hatten diesen Gedanken abgelehnt, dass Gott sie absetzt und irgendjemand anders einsetzt. Und das korrigiert Jesus. Er belegt das mit dem Vers, den sie kannten. Ein Vers aus Psalm 118, wo es in Vers 22 heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das war ein Stein, den die Bauleute, die das Haus, den Tempel, das Gebäude, was auch immer für eins, gebaut haben, den die gesehen haben, überlegt haben, können wir den benutzen, und sie haben ihn verworfen, weil er in ihren Augen untauglich war. In den Gedanken und in den Plänen der Juden war kein, oder der jüdischen Bauherren, der jüdischen Leiter, der jüdischen Leitung, da war kein Platz für Jesus als Retter, für Jesus als Messias. Aber in Gottes Plan war er der wichtigste Stein überhaupt. Ich meine, in allem, fangen wir im Alten Testament an, im ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Stellt euch mal vor, wir würden alles rausnehmen aus der Bibel, was sich auf Jesus bezieht. Ich weiß nicht, was da noch übrig bleiben würde. Ich meine, jetzt nicht nur den Namen, sondern das fängt ja bei der Schöpfung schon an. Wir müssten ja gleich im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, müssten wir ja einiges rausnehmen, was auf Jesus hinweist. In 1. Mose 3, Vers 15 müssten wir die herrliche Verheißung, dass der Messias den Kopf der Schlange zertreten wird, müsste man rausnehmen. Dann die Bilder wie die Arche Noah, wo alle, die durch diese eine Tür gingen, gerettet wurden. Aber es war eben nur eine Tür, ein Weg. Hinweis auf Jesus, der sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, das Leben, ich bin die Tür zu den Schafen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn wir das rausnehmen würden, was blieb dann noch von der Bibel übrig? Für den Vater im Himmel ist Jesus der Eckstein, der wichtigste Stein. Und der Eckstein habe ich nachgelesen, da kann zweierlei mit gemeint gewesen sein. Zum einen ein Stein in der Ecke des Hauses, also in so einer Ecke des Hauses, der unten ins Fundament gelegt wurde und an dem man dann den rechten Winkel ausrichtete, dass das Haus auch richtig gebaut wurde. Und irgendwie musste dieser Eckstein auch den Druck ertragen, der von zwei Seiten kam. Und nach diesem Eckstein wurde das ganze Gebäude ausgerichtet und der gab dem Fundament Halt. Der wichtigste Stein. Das ist die eine Erklärung. Die andere, es kann auch der Schlussstein, der Hauptstein sein, der ein Gebäude krönt und abschließt. Also egal, welchen in diesem Worten Jesu, welche Bedeutung er hat, die Israel, die Obersten in Israel, die hatten diesen Stein verworfen, als unwichtig und unnütz angesehen. Und dieser Stein, Jesus, ist in Wirklichkeit das Wichtigste. Sie hatten Jesus, den Sohn Gottes, den Messias, verworfen. Der Vater im Himmel machte Jesus zum wichtigsten Stein und Vers 18 nimmt auch nochmal Bezug darauf. Ich lese den auch nochmal nach der Neues Leben Übersetzung. Wer über diesen Stein stolpert, wird daran zerbrechen. Und auf wen er fällt, den wird er zerschmettern. Wer über diesen Stein stolpert, wird daran zerbrechen und auf wen er fällt, den wird er zerschmettern. Ich habe länger darüber nachgedacht, was der Vers wohl bedeutet. Und am besten gefällt mir, wie der Bibellehrer William MacDonald das erklärt. Der schreibt, in Vers 18 werden die beiden Kommen Jesu erwähnt. Also das erste Kommen Jesu, als er auf die Erde kam, und das zukünftige zweite Kommen Jesu. In Vers 18 werden die beiden Kommen Jesu erwähnt. Sein erstes Kommen wird als Stein dargestellt, der auf dem Boden liegt. Die Menschen stolpern über seine Demut und seine Niedrigkeit. Und sie wurden zerschmettert, als sie ihn ablehnten. Das lesen wir ja in den Evangelien manches Mal, dass die Leute, sie hatten gehofft, Jesus würde die Römer besiegen. Sie waren manchmal mit der Sanftmut und mit der Demut Jesu gar nicht so zufrieden. Und dann schreibt er, ja, seine Demut und Niedrigkeit, und sie wurden zerschmettert, als sie ihn ablehnten. Im zweiten Teil des Verses sieht man, wie der Stein vom Himmel fällt und die Ungläubigen zu Staub zermalmt. Gut, das ist, wenn Jesus als Richter kommen wird, beim zweiten Kommen Jesu. Wenn er auf die Erde kommen wird, wenn alle sich gegen ihn wenden, wenn alle sich um Israel scharen, um Israel zu zerstören, und er wird kommen und wird strafen und wird sein Reich aufrichten. So, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hatten Macht. Die hatten sie sich teilweise erzwungen. Das waren strenge Gesetzeslehrer. Das war die Sittenpolizei, wenn man es mit iranischen Begriffen bezeichnen möchte. Die guckten, wo sind Leute, die das Gesetz nicht einhalten. Die kannten das Wort, aber das Wort bedeutete ihnen nichts. Oder sie legten es falsch aus. Sie legten es so aus, wie es ihnen passte. Und Jesus als Eckstein, das konnten sie nicht verstehen. Sie glaubten es nicht. Sie lehnten ihn ab. Jesus als Eckstein. Den Gedanken, damit möchte ich abschließen. Jesus als Eckstein, als Schlussstein, als Hauptstein. Wenn du den Begriff nimmst, Jesus als Eckstein, wichtigste Stein. Was kommt dir dann in Bezug auf dein Leben in den Sinn? Inwieweit ist Jesus Eckstein in unserem Leben? Gut, sehr gut. Der Gedanke des Fundaments. Jesus ist unser Fundament. Ich finde, das ist ein super wichtiger Gedanke. Denn das sind ja so viele Dinge auf der Erde, die unser Fundament sein wollen. Anna-Rosa und ich, wir gucken uns gerne Terra X an, sonntags abends um 7:30. Aber wir gucken uns nicht jede Sendung an, aber viele, hauptsächlich um der Bilder willen. Aber was immer wieder vorkommt, also immer wieder vorkommt, das ist der Gedanke, was die Evolution doch alles Tolles geschaffen hat und hingekriegt hat. Und ist für uns überhaupt kein Fundament. Ich bin keiner, der jetzt großartig darüber diskutieren könnte. Bin dankbar für jeden, für alle schlauen Köpfe, die das können und tun. Aber was ich schon mitkriege, ist, dass was immer seit Darwin zu Papier gebracht worden ist, das muss immer und immer wieder korrigiert werden. Das ist kein Fundament. Das wird zwar in den Universitäten gelehrt, aber die Universitäten müssen immer wieder mal ihre Bücher korrigieren. Das ist doch bei uns anders. Wir haben Gottes Wort. Jemand hat gesagt, für mich ist es leichter, fordert nicht so viel Glauben, an die Schöpfung zu glauben, als daran, dass alles aus nichts entstanden ist. Wir haben ein Fundament. Jesus ist unser Eckstein, unser Fundament. Was noch? Was bedeutet es für dich, dass Jesus dein Eckstein ist? Dein Haus steht fest, ja. Definier das ein bisschen mehr. Also du meinst ja sicher nicht einen Hindenburgplatz. Mhm. Ja. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da, wo wir an Jesus gebunden sind, wo Jesus unser Eckstein ist, da stößt uns nichts um. Wir fallen, gut, klar, ist ein anderes Bild. Wir stolpern und fallen, aber wir stehen auch wieder auf. Gibt ewiges Leben. Ja. Spielt vielleicht auch in den Gedanken des Fundaments rein. Ne? Unsere Wurzeln sind in Jesus. Und von ihm kriegen wir unser Leben nicht nur hier, sondern wir haben ewiges Leben bekommen. Ja. Die Sicherheit, die er uns gibt. Dadurch, dass er der Hauptstein ist, der Eckstein ist. Und wenn man an Schlussstein denkt, er ist die Krönung von allem. Ist wirklich wahr. Ja, am Stein, am Eckstein wird die Schnürsenkel festgemacht. Das ist der Maßstab. Wir merken also schon, ist ein toller Vers aus dem Alten Testament, den Jesus im Neuen Testament zitiert. Der wird auch später in anderen Büchern, Bibelbüchern nochmal zitiert. Wir haben ganz wertvollen Stein in unserem Leben. Wir haben ein wertvolles Fundament in unserem Leben. Und wenn wir durchs Leben gehen, dann wollen wir nicht den Blinden folgen, nicht den blinden Leitern, den Pharisäern, nicht denen, die Jesus ablehnen, sondern wir wollen denen folgen, wir wollen mit denen Jesus folgen, die ihn als Eckstein und als Maßstab und als Leben kennengelernt haben. Lass uns noch eine Gebetsgemeinschaft machen und dann gehen wir über in unseren Anbetungsabendmahl teil. Danke, Herr Jesus, dass du unser Herr und Retter bist. Danke, dass du unser Ein und Alles bist. Herr, und danke, dass wir nicht auf nicht Menschen folgen müssen und nicht Menschen zuliebe leben müssen und uns nicht an Menschen ausrichten müssen, wie die Pharisäer, Herr, die nur das Gesetz hatten und deren ganzes Leben nur aus Gesetzen und aus Strenge und aus Ego bestand, sondern Herr, dass wir dich haben und dass wir für dich im Weinberg tätig sein dürfen.